Es gibt immer noch keine Studien darüber, wie viel Wasser für die Herstellung von Wasserstoff gebraucht wird und welchen Einfluss das zum Beispiel auf sehr trockene Regionen haben wird. Ich glaube, die sozialen und ökologischen Kosten der Energiewende wurden bisher weder beziffert noch verstanden.
Das sagt Maria Cecilia Roa von der Universität in Bogotá, wo sie Professorin für Nachhaltigkeitsforschung ist. Für die Energiewende brauchen wir unter anderem künftig jede Menge grünen Wasserstoff. Mehr, als wir in Deutschland herstellen können. Und deshalb braucht es Partner. Am besten da, wo es viel Wind oder Sonne gibt. Oder am besten beides, um den Wasserstoff mithilfe von erneuerbaren Energien herzustellen. In Lateinamerika zum Beispiel. Kolumbien hat bisher unter anderem auf Steinkohle gesetzt, will aber künftig auf Wasserstoff umstellen. Klingt also nach einer guten Sache. Aber kriegt man das hin, ohne Fehler zu wiederholen, die bei der Förderung von fossilen Rohstoffen wie der Kohle im globalen Süden gemacht wurden?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna. Hallo. Die kolumbianische Regierung plant landesweit Megaprojekte für die Energiewende. Dabei geht es um Rohstoffe in der Amazonasregion oder um Windparks an der Karibikküste zum Beispiel. Grüne Energie für den Export, auch für Deutschland soll da produziert werden. Eine Win-Win-Situation also. Fabian Grieger hat sich das für uns angeguckt.
Ein Teil der Zukunft Kolumbiens versteckt sich in einem Kasten hinter einer Büroküche in der Großstadt Medellin. Alejandro Rendon, Geschäftsführer der Firma OPEX, erklärt, was es mit dem knapp 2 Meter hohen Kasten auf sich hat.
Also hier generieren wir den Wasserstoff. Mit Solarzellen versorgen wir den Elektrolyseur mit Energie. Der Elektrolyseur kommt aus Deutschland.
Es ist einer der ersten in Kolumbien. Der Elektrolyseur spaltet Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Wasserstoff speist dann den Herd in der Küche.
Schau mal, die Flamme ist anders als bei Gas, eher rötlich.
Der Wasserstoffherd könnte zukünftig in staatlich finanzierten Sozialprogrammen zu Familien kommen. Für den freien Markt ist er im Vergleich zum Gasherd noch zu teuer. Der Elektrolyseur kostet etwa 16.000 Euro. Auf den Markt bringt OPEX aber bald einen eigenen Kraftstoff für Lkw, bei dem emissionsarmer Wasserstoff mit Diesel gemischt wird. Doch Lösungen für das Inland machen nur einen kleinen Teil des kolumbianischen Wasserstoffplans aus. Ab 2030 will das Land im großen Stil grünen Wasserstoff zum weltweit viertgünstigsten Preis produzieren und exportieren. Wenn Wasserstoff aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist er emissionsfrei. Doch seine massenhafte Produktion hat 2 große Schwachstellen. Da ist zum einen der große Wasserverbrauch in einem Land, das jetzt schon in Trockenphasen unter Dürren leidet. Zum anderen braucht grüner Wasserstoff riesige Mengen an Solar- und Windenergie. Bisher produziert Kolumbien allerdings nicht einmal 2% seiner Energie aus Wind- und Solarkraft. Das soll sich vor allem auf der Halbinsel La Guajira ändern. Weltweit gibt es wenige Orte mit solch starken Winden. La Guajira war bisher vor allem vom Kohleabbau geprägt. Jetzt könnte es die Windkraft für den Export von Wasserstoff bereitstellen. Bei einem Besuch in Berlin gab der linke kolumbianische Präsident Gustavo Petro ein Versprechen ab.
Die Kohle ist eine schlechte Erfahrung für La Guajira. Tausende Kinder sind verdurstet, während aus der Region Kohle im Wert von Milliarden von Dollar exportiert wird. Wir wollen nicht, dass mit den grünen Energien das Gleiche geschieht, sondern dass dieses Mal die Gemeinden Einkünfte aus der Energieproduktion haben und es ein soziales Gleichgewicht gibt.
La Guajira ist der Ort, an dem sich die Widersprüche der kolumbianischen Energiewende am stärksten zeigen. Auf der Fahrt an die Küste La Guajiras kämpfen sich Jeeps durch die Wüste. Auf dem Weg zu den Stränden kreuzen Touristinnen mit ihren Jeeps ein Reservat der indigenen Wayuu. Kinder rennen bettelnd den Autos hinterher. Die Touristinnen werfen dann Kekse oder kleine Wasserflaschen aus dem Fenster, die die Kinder im Sand aufsammeln. Gleich nebenan wohnt Joaquin Biscovice. Der Fischer trägt ein graues Polohemd und einen Strohhut gegen die knallende Sonne. In Sichtweite seines Hauses soll jetzt ein Offshore-Windpark entstehen. Wirklich einbezogen fühlt er sich in das Projekt nicht, wie er auf Wayu Nike erzählt.
Die kommen hier zu uns mit Leuten aus Europa oder den USA und sagen hier, es gibt schon einen Vertrag, ihr müsst nur noch unterschreiben. Keiner fragt nach uns, den Autoritätspersonen unserer Gemeinschaften, um uns zu erklären, was genau da auf uns zukommt.
Joaquin Biscovice macht sich Sorgen, dass ihm der Offshore-Windpark Raum zum Fischen nimmt. In La Guajira sind insgesamt 57 Windparks an Land und im Meer geplant. Dazu kommen die nötigen Stromtrassen. Betreiber der Windparks sind größtenteils europäische Konzerne. Die Wayuu leben neben der Fischerei von der Ziegenhaltung. Doch die Windparks verringern die verfügbare Weidefläche. Eine weitere wichtige Einkommensquelle ist der Tourismus an den beinahe unberührten Stränden, vor die nun hunderte Offshore-Windräder gebaut werden sollen. Die meisten Firmen bieten den Gemeinden Schadensersatzzahlungen oder Maßnahmen wie die Lieferung von Wasser in Tanklastwagen. Der Anthropologe Wilt Leguera ist Professor an der Universidad del Atlántico und selbst Wayuu. Er hat viele der Gespräche zwischen den Wayuu und den westlichen Firmen beobachtet.
Die Gespräche waren eher einseitige Vorträge, keine Dialoge. Die Firmen sehen die Wayuu nicht wirklich als wirtschaftliche Akteure an, nur sich selbst, aber nicht die Wayuu. Sie sind für sie eher Almosenempfänger, denen man mal eine Schule baut oder einen Wasserbrunnen. Was sie nicht sehen, ist, dass sie zwar Technik und Kapital haben, aber die Wayuu-Gemeinschaften haben das Land. Also müssen sie eigentlich gleichberechtigt sein, oder?
Zurück beim Fischer Joaquin in seinem Haus am Strand. Er wäre selbst bei größeren finanziellen Beteiligungen gegen die Windkraftprojekte.
Unsere Fischerei ist eine funktionierende Kette. Vom Fischen leben auch die, die ihn weiterverarbeiten und transportieren. Wenn Sie mir jetzt 10 Milliarden Pesos Schadensersatz geben, dann ist das irgendwann ausgegeben und weg. Aber der Fisch geht nie aus.
Doch beim Konflikt zwischen den Wayuu, dem kolumbianischen Staat und den Konzernen geht es nicht nur um Wirtschaft. Es geht um unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Joaquin Biscovice zeigt den Strand entlang. Am Horizont tauchen einige Hügel auf.
Da drüben, das ist Jepira, der Ort, an dem die Seelen ruhen. Das ist sozusagen sowas wie der Himmel, das Paradies für die Wayuu.
Dass ausgerechnet hier Windräder aufgestellt werden sollen, hat viele Wayuu vor den Kopf gestoßen. Für die Wayuu gibt es eigentlich nicht den Wind. Es gibt verschiedene Winde, erklärt der Anthropologe Wilt Leguera.
Cada viento es como una persona. Tiene una dirección, un camino, un carácter.
Jeder Wind hat eine Persönlichkeit, eine Richtung, einen Weg, einen Charakter. Winde können freundlich, feindlich, trügerisch oder sogar schelmisch sein. Die Frage, die mir die älteren Wayuu stellen, ist nicht, wie viel werde ich verdienen, sondern welchen Einfluss haben die Windräder auf die Wege der Winde?
Eine andere Sorge ist, dass der Lärm der Windräder den Schlaf und die Träume beeinflusst. Träume haben für die Wayuu eine zentrale Bedeutung für die spirituelle Verbindung zur Erde. Auch auf anderen Ebenen prallen die Konzepte der Wayuu mit denen der Firmen aufeinander. Bei den Wayuu bestimmen nicht diejenigen über das Land, die dort aktuell leben, sondern diejenigen, die dort ihre Vorfahren auf den Friedhöfen begraben haben. In vielen Fällen verhandelten die Firmen quasi mit den falschen Eigentümern, was schon zu Konflikten zwischen den Wayuu-Familien geführt hat. Um diese zu lösen, haben die Wayuu ein eigenes Schlichtungssystem. Eine zentrale Rolle kommt den Palabreros zu, den Vermittlern. Ein solcher ist Enrique Cohen.
Ha habido muertos en todas las familias. Precisamente
Es gab sogar Tote in den Familien wegen der Frage, wer mit den Firmen verhandelt und wer nicht. Neffen, die ihre eigenen Onkel bedrohen oder von ihrem Land vertreiben. Die Windkraft ist ein störendes Element. Früher hatten die Leute mehr Respekt untereinander.
Für Enrique Cohen ist der Schluss, den er daraus zieht, klar.
Dass die Firmen abhauen. Die sollen abhauen. Lasst uns in Ruhe Fisch essen. Und Ziegen.
Viele Wayuu protestieren mit Straßenblockaden gegen die Windenergiefirmen. Mitte letzten Jahres zog sich der italienische Energieriese Enel wegen der immer stärker werdenden Proteste schließlich aus einem der Windparks zurück. Im Namen der Energiewende werden in Kolumbien allerdings nicht nur Wind- und Solaranlagen gebaut. Es soll auch landesweit der Abbau von kritischen Rohstoffen gefördert werden. Zum Beispiel in der Region Putumayo im Südwesten Kolumbiens. Sie soll das Kupfer für die Energiewende liefern. In Putumayo treffen sich eine andine Bergkette und der Amazonas-Regenwald. Die Regionalhauptstadt Mocoa prägen ein kleiner zentraler Platz mit Kirche und einige hügelige Straßen, von denen der Blick über die Häuserdächer auf den nebeligen Wald fällt, der direkt hinter der Stadt beginnt. Es ist heiß, über 30 Grad, und den halben Tag schüttet es. Überall gibt es Wasser. Mehrere Flüsse kreuzen Mocoa.
Alba Mama. Alba Mama. Umakiwe. Munanchu Arnikuna. Kaparin.
Das ist die Stimme von Zoraida Chindoy. Sie trägt mehrere bunte Perlenketten um den Hals, um die Armgelenke sowie ein buntes Stoffband um die Hüfte ihres schwarzen Gewands. Zoraida gehört der indigenen Gemeinschaft der Inga an. Gemeinsam mit ihrer Tochter Paulina watet sie durch den Rio Mocoa.
Das Lied ist auf Inga und heißt Große Mutter Erde. Wir Frauen sollten alle voller Stärke aufstehen. Unsere indigenen Gemeinschaften lebten hier, fischten hier, reinigten und heilten sich hier. Sie bekamen sogar ihre Kinder hier. Siehst du die majestätischen Steine dort? Dort haben unsere indigenen Mütter ihre Kinder bekommen. Das ist die Energie, die uns dieser Fluss überträgt.
Zoraida Chindoy greift in das pralle grüne Dickicht am Rande des Flusses und zieht ein Blatt hervor, erklärt seine medizinische Bedeutung.
Schau mal, das ist das Blatt, das gemeinsam mit dem Mambé eingenommen wird.
Das kolumbianische Amazonasgebiet gilt im Gegensatz zum brasilianischen als recht gut erhalten. Doch seit einigen Jahren nimmt auch hier die Abholzung zu. Hier soll nun eine der größten Kupferminen Lateinamerikas entstehen, zumindest nach dem Willen des kanadischen Bergbaukonzerns Libero Copper. Dann wäre der Fluss, den uns Zoraida Chindoy zeigt, betroffen und auch das indigene Reservat Condagua, in dem sie lebt. Laut einer Recherche der kolumbianischen Zeitung El Espectador und dem US-Online-Medium Mongabay steht hinter der Firma Libero Copper ein Eigentümer mit guten Verbindungen zum aserbaidschanischen Diktator Aliyev und eine einflussreiche Familie aus den USA, die den Republikanern nahesteht. Tiana Alvarez, Sprecherin von Libero Copper, argumentiert, dass die Kupfermine im Amazonasgebiet für die Energiewende notwendig ist.
Das ist ein Projekt priorisiert.
Unser Projekt befindet sich aktuell unter den landesweit 5, denen die Bergbauplanungsbehörde die größte Priorität gibt. Und zwar wegen der Energiewende. Kupfer ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Energiewende.
Ob Elektroautos, Solarmodule oder Windkraftanlage, nichts davon kommt ohne Kupfer aus. Doch rechtfertigt das den massiven Eingriff in die Natur? Das Gebiet für die Kupfermine überschneidet sich mit einem Waldschutzgebiet. Hier entspringen drei der größten Flüsse Kolumbiens. Am Rande von Kupferminen kommt es weltweit zu massiven Wasser- und Luftverschmutzung. In Mocoa spüre man schon in der Explorationsphase erste Auswirkungen, sagt Ana Maria Lucero von der lokalen Umweltschutzinitiative Guardianes del Andino Amazonia, den Wächterin des Amazonas in der Andenregion.
In diesem Moment gibt es bereits soziale und Umweltauswirkungen. Um ihre Camps zu errichten, hat die Firma bereits Bäume gefällt und für Probebohrungen auch schon Wasser verschmutzt.
Eine weitere Befürchtung ist, dass der Bergbau die Erde weiter destabilisiert. Die Region um Mocoa ist geologisch instabil. 2017 kam es infolge heftiger Regenfälle zu Erdrutschen. Mehr als 1400 Menschen starben. Obwohl Libero Coppa seine Aktivitäten wegen fehlender Lizenzen erst einmal einstellen musste, bröckelt die Allianz gegen die Mine. Obwohl in Putumayo seit Jahrzehnten Öl gefördert und Gold abgebaut wird, ist Mocoa die Stadt mit der zweithöchsten Arbeitslosigkeit in Kolumbien. Libero Coppa bietet für eine gewisse Zeit vergleichsweise gut bezahlte Arbeitsplätze. Viele der Arbeiter wohnen im Viertel Pueblo Viejo, das an die geplante Mine angrenzt. Juan Carlos Herrera ist Präsident des Kommunalrats von Pueblo Viejo.
Ich glaube, das Projekt bringt unserem Viertel Entwicklung. Zum Beispiel hatten wir ein kaputtes, nicht mehr funktionierendes Gesundheitszentrum und die Firma hat es instand gesetzt.
Die Firma macht nun die Dinge, um die sich der Staat nicht kümmert, berichtet Herrera.
Die Politiker versprechen im Wahlkampf immer viel. Wir bauen euch die Sporthalle, asphaltieren eure Straßen und nach der Wahl vergessen sie die Leute. Also für mich gilt, wenn hier eine Firma wie Libero Cobre kommt und in soziale Dinge in unserem Viertel investiert, dann steht ihnen die Tür offen.
Der Rio Mocoa, an den uns Zoraida Chindoy geführt hat, verläuft nur wenige Meter hinter dem Haus des Kommunalrats von Pueblo Viejo. Für Zoraida sollte die Hoffnung auf Investitionen in die Gemeinde kein Argument für den Bau der Mine sein.
Die Welt ist verrückt. Wir werden das nicht erlauben. Mein Gott, nicht noch mehr Zerstörung. Das hier ist Leben, das ist Reichtum.
Zoraida fährt mit den Händen durch das Flusswasser.
Die lachen uns aus, wenn wir sagen, nimm dieses Wasser hier und trink es. Aber wir dürfen uns nicht von denen manipulieren lassen mit Dingen, die nichts wert sind. Das hier ist Leben. Das ist das, was wir bewahren müssen, der Fortschritt, den wir brauchen, mein Gott.
Die finale Entscheidung über die Mine in Mocoa liegt nun bei der kolumbianischen Regierung. Im Interview mit uns erklärt Energieminister Andrés Camacho,
wir hatten in der Vergangenheit eine Vergabe von Bergbautiteln, die uns jede Menge soziale und Umweltkonflikte beschert hat. Wir werden jetzt genau prüfen, wo und wie Minen eröffnet werden können und wo nicht.
Auch über Verbotszonen wird nachgedacht. Ob die Kupfermine in Mocoa in einer dieser Verbotszonen liegt, lässt er aber offen. Was die gegenwärtigen Konflikte um die Windkraft in La Guajira angeht, verweist er auf die Anstrengungen seiner Regierung.
Diese Regierung macht in La Guajira die größten Investitionen in der Geschichte. In die Wasserversorgung, in die Kanalisation, in die Lebensmittel- und Energieversorgung.
Die kolumbianische Energiewende ist auf den Export ausgerichtet. Das Land kann seinen eigenen Strombedarf heute schon emissionsarm mit Wasserkraft decken. Werden letztlich diejenigen, die die Klimakrise verursacht haben, auch die Profiteure einer Energiewende auf Kosten des globalen Südens sein? Das befürchtet Rosario Rojas, Leiterin des Zentrums zur Beobachtung von Umweltkonflikten an Kolumbiens Nationaluniversität.
Der Motor dieser Energiewende sind die gleichen extraktivistischen Firmen, die jetzt eine neue Marktlücke suchen und Druck ausüben, um hier neue Ressourcen zu erschließen.
Kolumbien könne seine hohe Auslandsverschuldung nur durch Exporte finanzieren. Deshalb schaffe auch die progressive Regierung keine Änderung des Systems.
Einfach nur die Technik zu verändern, weg von den Fossilen, aber beim gleichen Entwicklungs- und Konsummodell zu bleiben, wird uns wieder in eine Krise bringen. Also ist die Energiewende notwendig? Ja, aber sie sollte auch mit einer tiefgreifenden kulturellen Veränderung einhergehen.
Pero debe pensarse en un contexto de transformación cultural.
Fabian Grieger war in Kolumbien und hat für uns dort recherchiert. Und eine der Botschaften der WissenschaftlerInnen dort lautet auch, je weniger Energie wir alle verbrauchen, desto weniger muss produziert werden. Und desto weniger Ausbeutung von Mensch und Umwelt muss man auch befürchten. Und zwar egal, ob es nun um schmutzige Kohle geht oder um den grünen Wasserstoff. Ja, und in unserer nächsten Folge geht's auch um einen Wandel, allerdings um den Wandel in der Esskultur in Japan. Wie Sushi da offenbar zum Retro-Essen wird, das hören Sie hier. Hören Sie also wieder rein. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie es gut. Bis bald.